Blinde Flecken. Ein Podcast der Initiative Blinde Flecken Erfurt in Kooperation mit Radio Frei. Folge 2: Der Tod von Heinz Mädel, Teil 2.
Im ersten Teil dieses Podcasts zum Fall Heinz Mädel haben wir detailliert geschildert, was sich am Abend des 25. Juni 1990 in der Erfurter Futterstraße ereignet hat. Heinz Mädel wurde von zwei Täterinnen angegriffen, die sich gegenüber einigen Skinheads profilieren wollten. Nachdem sie ihn zu Boden gestoßen und mehrmals auf ihn eingetreten hatten, ließen sie ihn schließlich schwer verletzt zurück. Heinz Mädel starb einige Tage später, am 1. Juli 1990, an seinen Verletzungen.
So wenig bekannt diese Tat heutzutage in der Öffentlichkeit auch sein mag, 1991 standen die Täterinnen vor Gericht. Wir wollen uns in dieser Folge ansehen, wie der Tod von Heinz Mädel strafrechtlich behandelt worden ist. Wie wurde das Verhalten der Täterin juristisch eingeordnet? Welche Rolle spielte dabei ihr politischer Hintergrund? Welche strafrechtlichen Konsequenzen gab es und wie wurden sie begründet? All diese Fragen sind Thema der heutigen Folge.
Eckdaten.
Kommen wir zunächst kurz zu den äußerlichen Umständen des Prozesses gegen die beiden Täterinnen. Wie wir bereits in der letzten Folge rekonstruiert haben, hatten Anwohnerinnen den Angriff auf Heinz Mädel beobachtet und riefen die Polizei. Diese traf kurz darauf ein und nahm sowohl die Aussage von Heinz Mädel auf, der sich schwer verletzt auf die Treppe eines Spirituosengeschäfts zurückgezogen hatte, als auch die Aussagen der Augenzeugin. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Angreiferinnen den Tatort zwar bereits verlassen, doch eine gute Woche später, zwei Tage nach dem Tod Heinz Mädels, wurden sie in Untersuchungshaft genommen. Die Staatsanwaltschaft Erfurt erhob Anklage gegen die beiden Frauen. Ein knappes Jahr nach dem Angriff, im Mai 1991, erging schließlich vor dem Bezirksgericht Erfurt das Urteil. Die beiden Täterinnen wurden zu einem Jahr und einigen Monaten Jugendstrafe verurteilt, auf Bewährung. Im Urteil war von einer Warnung die Rede. Die Angreiferinnen verließen den Erfurter Gerichtssaal auf freiem Fuß. Aber wie kam es dazu?
Struktur.
Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, kann es hilfreich sein, sich das Gerichtsurteil im Fall Heinz Mädel einmal etwas näher anzusehen. Es umfasst mehr als ein Dutzend Seiten Fließtext, deshalb haben wir versucht, diesen in sinnvolle gedankliche Abschnitte zu unterteilen. Bevor wir also detailliert in die Argumentationskette des Urteils einsteigen, an dieser Stelle erst einmal eine grobe Zusammenfassung des Urteilstextes. So fällt es leichter, sich einen Überblick über den Inhalt des Urteils zu verschaffen. Wie das bei Urteilsdokumenten immer der Fall ist, steht auch im Fall Heinz Mädel das Ergebnis des Prozesses, also das Urteil selbst, an erster Stelle. Ein Jahr und 10 Monate Jugendstrafe für die eine Täterin, ein Jahr und 6 Monate für die andere. Auf Bewährung. Alles, was auf dieses Urteil folgt, dient der Begründung dieser Strafe und damit der juristischen Rechtfertigung.
Die ersten 3 Seiten des Textes, welche sich unmittelbar an das Prozessergebnis anschließen, widmen sich vor allem den privaten Hintergründen der Angeklagten. Recht ausführlich werden hier die Umstände beschrieben, unter denen die beiden Frauen aufwuchsen bzw. im Zeitraum der Tat lebten. Dazu gehört etwa die familiäre Situation. Die Berufe der Eltern sowie ihr Beziehungsstatus, die Geschwister oder die zu Hause vorherrschenden Erziehungsstile werden erwähnt. Auch die persönlichen Beziehungen der Angeklagten zu einzelnen Familienmitgliedern werden thematisiert. Speziell dysfunktionale familiäre Verhältnisse und destabilisierende Ereignisse, wie etwa der frühe Tod des Bruders, finden an dieser Stelle Erwähnung. Darüber hinaus wird die bisherige schulische und berufliche Laufbahn der Täterin nachgezeichnet und ihr soziales Umfeld skizziert. Mithilfe dieser Punkte setzt sich allmählich ein Bild des Lebensstils zusammen, den die beiden Frauen im betroffenen Zeitraum führten. Ein Lebensstil, der geprägt war von unsicheren Familien- und Arbeitsverhältnissen und regelmäßigem Alkoholkonsum. Dieser Abschnitt des Urteils lässt sich also mit persönlicher Hintergrund der Angeklagten betiteln.
Im zweiten Gedankenabschnitt findet sich eine detaillierte Beschreibung des Tathergangs vom 25. Juni 1990, den wir in der letzten Folge rekonstruiert haben. Der Text ist geprägt von einer strikt chronologischen Erzählweise. Er hangelt sich dabei hauptsächlich an Kennzahlen entlang. Einzelne Uhrzeiten im Tatverlauf, die Anzahl der verzehrten alkoholischen Getränke, die Anzahl an Tritten, die Heinz Mädel durch die Täterinnen bekam, bis hin zu seinem genauen Todeszeitpunkt. An dieser Stelle im Urteil findet sich noch keine explizite argumentative Abwägung. Wir nennen den Abschnitt Tatverlauf.
Im nächsten Urteilsabschnitt verhandelt das Gericht die Widersprüche in den Aussagen. Die Aussagen der Angeklagten, des Opfers sowie der Augenzeuginnen werden einander nach und nach gegenübergestellt und gegeneinander abgewogen. So behaupteten die Täterinnen beispielsweise, Heinz Mädel hätte eine von ihnen angesprochen und es wäre infolge eines Wortwechsels zu einem Gerangel gekommen. Heinz Mädel selbst wie auch mehrere Zeuginnen schilderten die Situation allerdings anders. Die beiden Frauen hätten das Opfer verfolgt und ihm von hinten die Mütze vom Kopf geschlagen. Das ist auch die Version, die sich im Abschnitt des davor beschriebenen Tatverlaufs wiederfindet. Das Gericht entscheidet sich hier also dafür, den Angaben von Heinz Mädel und den Zeuginnen zu folgen. Das ist aber längst nicht immer der Fall. So heißt es etwa an anderer Stelle:
Den Verlauf der Auseinandersetzung schilderten des Weiteren die Zeugen K und M allerdings so unterschiedlich, dass im Ergebnis auch hier den Aussagen der Angeklagten gefolgt werden muss.
Trotz offensichtlicher Widersprüchlichkeiten sind es also letztendlich die Angaben der Täterinnen, die in die Schilderung des Tatverlaufs und damit auch in das Urteil einfließen. Es kommt auch an weiteren Stellen vor, dass Ungereimtheiten auf diese Weise gehandhabt werden. Eine Zeugin etwa sagte aus, eine der beiden Frauen hätte 10 bis 20 Mal auf Heinz Mädel eingetreten. Im Urteil heißt es dazu, dass diese Aussage nicht gefolgt werden könne, weil die Angeklagten dazu andere Angaben gemacht hätten. So kommt es, dass im Tatverlauf nur von 7 bis 8 Tritten die Rede ist und nicht von mehr, wie von der Zeugin eigentlich beobachtet. Dieser Abschnitt des Urteils lässt sich also mit der Überschrift Abwägung der Aussagen betiteln.
Der Schwerpunkt der juristischen Argumentation findet sich im nächsten Teil des Urteils. Hier beginnt das Gericht zu begründen, wie die Gewalttat gegen Heinz Mädel strafrechtlich einzuordnen ist. Sofort fällt auf, ein möglicher politischer Hintergrund der Tat floss hier nicht mit ein. Stattdessen geht es darum herauszufinden, inwiefern die Angreiferinnen die gesundheitlichen Folgen ihrer Gewalttat auch in dem Moment hätten absehen können. Im Zentrum steht also die Frage, ob die Täterinnen vorsätzlich gehandelt haben. Das Gericht stützt sich hier vor allem auf die Einschätzung des gerichtsmedizinischen Sachverständigen. Nachdem schrittweise eine Auseinandersetzung, unter anderem auch mit den Argumenten der Verteidigung, erfolgt, kommt das Gericht dann zu einem eindeutigen Schluss. Die beiden Frauen hätten wissen können, dass ihre Tritte auf Heinz Mädel zu schweren Verletzungen und schließlich auch zu seinem Tod führen konnten. Im Weiteren wird verhandelt, welches Recht zur Verurteilung heranzuziehen ist. In diesem Fall entschied sich das Gericht für das DDR, nicht das BRD-Strafrecht, weil nämlich die Gesetze der DDR die mildere Strafe für die beiden Täterinnen vorsahen. Immer das Recht vorzuziehen, welches die mildere Strafe für eine beklagte Person bedeutet, war und ist übrigens ein juristischer Grundsatz, der an dieser Stelle zum Ausdruck kommt. Das Gericht kommt außerdem zu dem Schluss, dass die beiden Angeklagten nach Jugendstrafrecht verurteilt werden und darüber hinaus auch von einer Strafminderung profitieren sollen, aufgrund ihres hohen Alkoholpegels zum Tatzeitpunkt. Der letzte Teil der Argumentation schließlich beinhaltet etwas, was man heute wohl als soziale Prognose bezeichnen würde. Hier wird vor allem gefragt, inwiefern davon ausgegangen werden kann, dass die beiden Täterinnen in Zukunft von Gewalt Abstand nehmen und sich wieder in die bürgerliche Gesellschaft einreihen werden. Vermehrt fällt der Begriff Erziehungsmaßnahme. Das ist nämlich das, was die Strafe für die beiden Täterinnen sein soll. Das Gericht führt aus:
Nach ihrer Entlassung aus der Untersuchungshaft haben beide erhebliche Anstrengungen unternommen, um im Leben wieder ihren Platz zu finden.
Die beiden Frauen hätten sich außerdem um Lehrstellen bemüht. Es sei also zu hoffen, dass sie einen, Zitat, rechtschaffenden Lebenswandel führen würden. Diese Feststellung gibt schließlich den Ausschlag dafür, dass das Strafmaß in beiden Fällen zur Bewährung ausgesetzt wurde. Damit schließt auch das Urteil.
Wir können also vier Abschnitte identifizieren: Der persönliche Hintergrund der Angeklagten, der detaillierte Tatverlauf, die Abwägung von Aussagen und schließlich die Frage, wie die Tat in Bezug auf die Vergangenheit und die Zukunftsaussichten der Täterinnen einzuordnen ist.
Rechtfertigung.
Eine Frage drängt sich jetzt besonders auf. Wo wird in der Urteilsbegründung eine mögliche politische Motivation der beiden Täterinnen verhandelt? Die Antwort ist: Eigentlich nirgendwo. Dabei hätte es genügend Hinweise auf eine Verbindung der Täterinnen in die rechte Jugendsubkultur gegeben. Aber das Gericht blendet diese Hinweise mithilfe unterschiedlicher Rechtfertigungs- und Leugnungsmanöver aus. Grob lassen sich hier drei Formen solcher Strategien unterscheiden: Ignoranz, Naivität und Entkontextualisierung. Was genau mit diesen drei Punkten gemeint ist, schauen wir uns jetzt der Reihe nach näher an. Zuerst zur Ignoranz. Damit beziehen wir uns auf die offensichtliche Art und Weise, mit der das Gericht eine mögliche menschenfeindliche Motivation der Täterin beiseite wischt. Sehr deutlich zeigt sich das schon in dem Abschnitt, der sich mit dem persönlichen Hintergrund der Angeklagten befasst. Über das soziale Umfeld der beiden Frauen schreibt das Gericht, diese hatten sich
öfter einmal mit weiteren Jugendlichen in der Leninstraße in Erfurt getroffen, um Homosexuelle zu belästigen. Die Beziehungen innerhalb dieser Gruppe waren sehr locker, teilweise kannte man sich höchstens dem Namen nach. Es handelt sich um keine Skinhead-Gruppierung. Zu solchen Gruppierungen haben die Angeklagten keinen Kontakt. Sie distanzieren sich von ihnen.
Eine intensivere Beschäftigung mit der Frage, welche Beziehungen zu was für weiteren Jugendlichen das denn gewesen sein sollen, findet hier nicht statt. Laut dem Gericht habe es sich ja nur um lose Beziehungen gehandelt. Aber diese Beziehungen waren ja stabil genug, damit die Täterinnen mehrfach mit anderen zusammenkamen, um Personen, die sie als homosexuell markierten, anzugehen. Eine Tatsache, die auch das Gericht erkennt, aber schlicht ignoriert. Die Gruppierung, der die Täterinnen angehörten, wird nicht weiter unter die Lupe genommen. Mit der Feststellung, es handele sich dabei ja um keine Skinhead-Gruppierung, wird der Verdacht einer Verbindung der Täterinnen in die rechte Szene ausgeschaltet. Auch im Abschnitt zum Tatverlauf heißt es über die Angeklagten:
Sie waren in der Vergangenheit wiederholt dabei, wie in der Leninstraße Leute angepöbelt wurden, von denen man meinte, es seien Homosexuelle, danach geschlagen, ins Gebüsch gezerrt und übers Geländer geschubbt worden sind. Sie empfanden das als Jux und Spaß. Beide Angeklagten haben keine ablehnende Haltung Homosexuellen gegenüber. Sie haben sich bisher keine tiefgründigeren Gedanken über diese Art der sexuellen Veranlagung gemacht.
Auch hier fragt niemand kritisch nach. Das Gericht greift mit diesem Verständnis von Queerfeindlichkeit viel zu kurz. Um queere Menschen zu hassen, muss man sich nicht vorher tiefgründigere Gedanken über sexuelle Orientierung abseits von Heteronormativität gemacht haben. Doch das Gericht geht in seiner Ignoranz gegenüber Queerfeindlichkeit noch weiter. Die Tatsache, dass die Angeklagten mehrfach schon in der Gruppe Gewalt gegen als homosexuell wahrgenommene Personen ausgeübt hatten, spielt einfach keine Rolle. Die Behauptung, die Täterinnen hätten keine queerfeindlichen Einstellungen, wird vom Gericht ohne Möglichkeit für Diskussion wie eine Tatsache in den Raum gesetzt. Ein Höhepunkt an Absurdität erreicht diese Ignoranz in einer weiteren Passage.
Der Zeuge MV ging zum Geschädigten und bot ihm seine Hilfe an. Der Geschädigte lehnte ab. Daraufhin reagierte die Angeklagte mit den Worten: MV, seit wann bist du gegen uns? Seit wann hilfst du Schwulen?
Der Zeuge MV war einer der Männer, die sich zum Zeitpunkt der Tat am Bratwurststand aufhielten und welche die Täterinnen mutmaßlich beeindrucken wollten. Nicht nur zeigt die Aussage also, dass die Angeklagte mit ihm vertraut war, so vertraut, dass sie eine Reaktion von ihm erwartete. Sie äußerte sich darüber hinaus auch explizit schwulenfeindlich. Sie selbst hat einen Zusammenhang zwischen ihrem Hass gegen queere Personen und ihrer Tat hergestellt. Doch auch dieser Hinweis, der sich geradezu aufdrängt, wird vom Gericht einfach nicht weiter beachtet. Ähnlich wie auch den anderen begegnet es ihm stattdessen mit Ignoranz.
Kommen wir nun zum zweiten Merkmal: Naivität. Man muss bedenken, dass es sich bei dem Urteilstext, den wir uns anschauen, um eine Zusammenfassung handelt. Welche Prozesse sich also im Vorhinein ereignet haben, wie viel hier noch argumentiert und abgewogen wurde, können wir nicht wissen. Und doch gibt es die ein oder andere Stelle im Urteil, die stutzig macht. Vor allem im Abschnitt der Abwägung von Aussagen. Hier fällt auf, dass die Aussagen der Täterinnen insgesamt stärker gewichtet werden als die der Zeugin oder des Opfers. Das hat zum Teil erhebliche Folgen für die Darstellung des Tatverlaufs. Eine der Zeuginnen meinte etwa gesehen zu haben, dass die Männer vom Bratwurststand um die Täterin herumgestanden haben sollen. Im Urteilstext heißt es dazu aber:
Auch insoweit konnte den Aussagen der Zeugin nicht gefolgt werden, sondern musste von den Aussagen der beiden Angeklagten ausgegangen werden, dass ihre Auseinandersetzung nichts mit den anderen Jugendlichen an diesem Abend zu tun hatte.
Indem der Darstellungsweise der Angeklagten gefolgt wird, fällt der Hinweis der Anwohnerin hintenüber. Erneut wird dem Erklärungsansatz, dass die beiden Angeklagten mit ihrer Tat die beistehende Gruppe rechtsextremer Jugendlicher beeindrucken wollten, ausgewichen. Der Gedanke, dass es möglicherweise doch eine engere Verbindung zwischen den Täterinnen und der anwesenden Skinhead-Gruppe gegeben hat und damit auch ein Zusammenhang zur Tat selbst, rückt zunehmend in den Hintergrund. Man muss bedenken, dass hier ein bekannter juristischer Grundsatz eine Rolle spielt. Im Zweifel für die Angeklagten. Solange nichts Belastenderes nachweisbar ist, als die beklagte Person zugibt, muss ihren Aussagen gefolgt werden. Allerdings wirkt es so, als wären die Angaben der Angeklagten für das Gericht eine willkommene Möglichkeit, sich von anderen, bedenklicheren Interpretationsangeboten für das Geschehen zu lösen.
Das dritte Muster bezeichnen wir als Entkontextualisierung. Dieser Begriff beschreibt Argumentationsweisen, die gemeinsam dazu führen, dass hinter dem Angriff auf Heinz Mädel am Ende keine bewusste oder näher bestimmbare Intention gestanden haben kann, erst recht keine politische. Keine Systematik, in die sich der Angriff der beiden Frauen einreiht. Kein größerer Kontext, in den er sich einordnen lässt und dadurch möglicherweise einen unguten Beigeschmack bekommt. Es gibt vor allem drei Narrative innerhalb der Urteilsbegründung, die zu dieser Sichtweise beitragen. Instabilität, Alkoholeinfluss und eine zuversichtliche Sozialprognose. Instabilität und Alkoholeinfluss sind schon in den persönlichen Hintergründen der Angeklagten angelegt. Die beiden Frauen waren zum Zeitpunkt der Tat ohne eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle. Sie befanden sich in Familienverhältnissen, die geprägt waren von Unsicherheit und auch Gewalt. Beiden Täterinnen wurde laut Urteil von ihren Erziehungsberechtigten freie Hand gelassen. Befremdlicherweise bezeichnet das Gericht die Täterinnen als verwöhnt. An anderer Stelle heißt es außerdem, dass
beide Jugendliche mit dem gesellschaftlichen Umbruch in der ehemaligen DDR konfrontiert und seit Monaten von Arbeitslosigkeit und den damit verbundenen, bisher nicht bekannten Belastungen betroffen waren.
Die Angeklagten gingen häufig aus und tranken regelmäßig Alkohol. Auch zur Tatzeit waren sie betrunken. Das Gericht verwendet im Urteilstext viel Platz für die Einschätzung der Schuldfähigkeit aufgrund des Alkoholkonsums. Es sah bei den Angeklagten, Zitat, eine schwere Beeinträchtigung der Wahrnehmungsfähigkeit, Bewusstseinstrübung und stark eingeschränkte Erinnerungsfähigkeit. Trotzdem folgt das Urteil den Angaben der Angeklagten zum Tathergang. Das Gericht sieht zwar, dass sie den Zustand, Zitat, schuldhaft herbeigeführt hatten, gleichzeitig wirkt aber die Einschätzung des Alkoholpegels entlastend. So heißt es im Urteilsspruch über die Angeklagten:
Ihr Hemmungsvermögen war so herabgesetzt, dass sie der Tat erheblich weniger Widerstand zu leisten vermochten.
An dieser Stelle wirkt das Urteil fast grotesk. Die betrunkenen Täterinnen hatten also keinen Widerstand gegen ihr eigenes Gewalthandeln und gleichzeitig scheinen die beiden Frauen durch den Alkohol nicht einmal mehr selbst zu handeln. Die Tat verliert so ihren menschenfeindlichen Hintergrund.
Mithilfe dieser Kombination aus Argumenten, Arbeitslosigkeit, Orientierungslosigkeit, Zeiten politischen Umbruchs, Alkoholkonsum und eine zu lasche Erziehung, wirkt der Angriff auf Heinz Mädel schnell wie eine Art Ausrutscher. Immer wieder wird im Lauf des Urteils betont, die beiden Frauen hätten sich über ihre Tat und ihre Folgen einfach keine Gedanken gemacht. Damit werden ihre Handlungen von der dahinterstehenden Intention entkoppelt. Die Brücke, die sich zwischen der Tat und den Hinweisen auf einen politischen Hintergrund hätte schlagen lassen, wurde praktisch abgebrannt. So kommt das Urteil zu dem Schluss, die Tat sei für die Angeklagten, Zitat, persönlichkeitsfremd und demnach als eine Ausnahme- oder Exzesshandlung anzusehen. Die vom Gericht aufgestellte zuversichtliche Sozialprognose, die Jugendlichen würden, Zitat, künftig einen rechtschaffenden Lebenswandel führen, trägt darüber hinaus zu diesem Bild noch bei. Im Urteil heißt es über die Täterinnen:
Sie haben sich um neue Lehrstellen bemüht. Es ist gegenwärtig alles vorbereitet, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten eine Lehre beginnen können, die für den weiteren Lebensweg der beiden Angeklagten sehr bedeutsam sein wird.
Und einen Absatz weiter?
Nach der Überzeugung des Senats ist zu erwarten, dass die Jugendlichen bzw. jetzt Erwachsenen sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen lassen und künftig einen rechtschaffenden Lebenswandel führen werden.
Die beiden Passagen lesen sich so, als wäre alles, was es bräuchte, um die Täterinnen von künftigen Straftaten abzuhalten, eine feste Ausbildungsstelle. Die gutbürgerliche Gesellschaft, die durch das Urteil skizziert wird, feste Ausbildungsstelle, rechtschaffender Lebensstil und konstante Verhältnisse, wirkt als Raum, der frei ist von politischen Kämpfen oder gar rechtsextremen Gedankengut. Und solange die Täterinnen sich in diesem Raum nur wieder eingliedern, gibt es keinen Anlass, über die politische Komponente ihrer Tat zu sprechen.
Zusammenspiel.
Eine intensive Auseinandersetzung mit den Verstrickungen der Täterinnen in die rechte Jugendsubkultur findet nicht statt. Stattdessen stößt man im Urteil auf eine Reihe von Argumentations- und Erklärungsmechanismen, die die gesellschaftliche Tragweite des Angriffs auf Heinz Mädel verleugnen und einen politischen Hintergrund ausblenden. Die queerfeindliche Einstellung der beiden Angeklagten sowie ihre Verbindung zu der Skinhead-Gruppe werden schlicht negiert. Zu der Gruppe, zu der die beiden nachweislich Verbindungen hatten, wurden keine weiteren Fragen gestellt. Stellenweise nimmt das Gericht Angaben der Angeklagten unkritisch hin. Der angebliche starke Alkoholeinfluss, welcher schließlich zur Strafminderung führt, ist am Ende ausschließlich auf die Aussagen der Täterinnen zurückzuführen. Ignoranz, Naivität und Entkontextualisierung greifen im Urteil ineinander, sodass am Ende nur noch das Narrativ zweier orientierungsloser Teenager-Mädchen zurückbleibt, die an einem Abend nach zu viel Alkohol für kurze Zeit die Kontrolle verloren haben. Unpolitischer könnte diese Darstellung der Tat wohl nicht sein. Erst recht weist sie nicht auf ein gesamtgesellschaftliches Problem hin. Das Urteil reißt den Tod von Heinz Mädel aus seinen Verkettungen mit der menschenverachtenden Grundeinstellung der Täterinnen und ihrer Zugehörigkeit zu rechten Jugendgruppen. So kam es, dass die beiden Frauen den Gerichtssaal mit einer Bewährungsstrafe verlassen konnten.
In der nächsten Folge sprechen wir über das Medienecho und das aktive Vergessen der Geschichte von Heinz Mädel. Vielen Dank fürs Zuhören.
Der Tod von Heinz Mädel. Ein Podcast von Blinde Flecken Erfurt in Kooperation mit Radio Frei. Text, Stimme und Musik: Blinde Flecken Erfurt. Produktion: Susan Goldammer.